Liebe Geschwister, ich möchte zum Ausdruck bringen, dass meine Frau und ich uns sehr freuen, heute unter euch zu sein. Ich bin genau genommen in diesem Haus schon mal gewesen. Es ist schon ein paar Tage her, nämlich das war zur Einweihung. Ich glaube, das sind rund 27 Jahre her. Was ich so in Erinnerung habe und mir auch sehr angenehm in Erinnerung geblieben ist, ist erstmal diese wundervolle Lage mitten im Wald. Ich dachte damals auch, dass es sowas gibt. Und dieses Haus hieß einmal Haus der Begegnung. Ich dachte mir, das ist eigentlich ein sehr schöner Name, Haus der Begegnung. Und als Bruder Valentin mich fragte, ob ich hier einmal vorbeikommen würde, war es eigentlich für uns besonders dieser Wunsch nach Begegnung, der uns leitete. Ich muss zugeben, dass ich einen größeren Teil der Gemeinde hier gar nicht so richtig kenne oder zumindest auch schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Aber dennoch ist mir die Verbindung zu euch sehr wichtig. Ich glaube fest daran, dass Nachfolger Jesu füreinander geschaffen sind. Dass der eine dazu da ist, den anderen zu ergänzen und weiterzubringen und umgekehrt. Und wenn man sich näher damit beschäftigt, wie tief, wie weit verzweigt Gott auf diese Art und Weise segnet, dann kann man eigentlich nur anbeten. Und darum bin ich dankbar für die Verbindung, die wir haben. Und darum freuen wir uns auch über die Gelegenheit, die wir haben, einander näher kennenzulernen. Wir haben heute Ewigkeitssonntag. Er wird auch Totensonntag genannt, aber eigentlich ist er so gedacht, dass der Schwerpunkt auf der Ewigkeit liegt. Und mit der Hilfe des Herrn möchte ich diesen Gedanken heute mit euch teilen und über die Ewigkeit sprechen. Ich möchte das nicht so sehr tun als ein theoretisches, trockenes Dogma, sondern als ein äußerst lebensnahes Thema mit einem hohen praktischen Wert. Aus dem bereits verlesenen Textwort möchte ich noch einmal den Vers 34 lesen. Hebräer Kapitel 10, Vers 34. Ich lese das mal nach der Schlachterübersetzung. Da heißt es: Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Und dann nehmen wir noch einmal hinzu Hebräer Kapitel 13 und hier den Vers 14, wo es heißt: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich bin kürzlich auf ein Zitat gestoßen, das auf den Punkt bringt, warum dieses Verständnis für die Ewigkeit für uns so lebenswichtig ist. Warum wir dieses Verständnis so nötig brauchen, wenn wir unseren Maßstab bilden für wichtig und unwichtig und warum dieses Verständnis unverzichtbar ist für unser ganzes Leben. Dieses Zitat hieß so: Unser Leben hat Ewigkeitsdimension und wird vom Ziel her bestimmt. Denn wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Wer die Herrlichkeit Gottes vor Augen hat, sieht alle Dinge mit anderen Augen. Lies es uns noch einmal. Unser Leben hat Ewigkeitsdimension und wird vom Ziel her bestimmt. Denn wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Wer die Herrlichkeit Gottes vor Augen hat, sieht alle Dinge mit anderen Augen. Ewigkeit, über welchen Zeitraum reden wir da eigentlich? Wir alle wissen, wie lang ein Jahr ist. Und jeder von uns kann sich schon etwas schwieriger, aber doch vorstellen, wie lang ein Zeitraum von 10 Jahren sein könnte. Israel war 400 Jahre lang in Ägypten. Das wird schon deutlich schwieriger, aber irgendwann war auch diese Zeit zu Ende. Um das Zentrum der Milchstraße zu umkreisen, braucht unsere Sonne etwa 200 237 Millionen Jahre. Das können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen. 237 Millionen Jahre. Aber 237 Millionen Jahre sind immer noch sehr wenig im Vergleich zur Ewigkeit. Und hier steht unser Verstand praktisch still. Das können wir da nicht mehr reinkriegen. Ich möchte uns ein Beispiel geben, das uns vielleicht etwas hilft, dass wir uns das etwas anschaulicher vorstellen können. Stellen wir uns vor, da ist ein Schwalbenpaar, das jedes Jahr einmal in ein bestimmtes Gebirge zu einem bestimmten Felsen zieht. Großes Gebirge und zu einem bestimmten Felsen, um dort die Jungen, ihre Jungen aufzuziehen. Das machen sie jedes Jahr, Jahr für Jahr. Während sie dorthin ziehen, ihre Jungen aufziehen, wetzen sie hin und wieder ihre Schnäbel an einem Felsen. Wenn sie das jedes Jahr machen, macht das dem Felsen nicht viel aus. Aber nach vielen tausend Jahren fehlt an dieser einen Stelle vom Felsen vielleicht ein Millimeter Gestein. Wenn nun die Schwalben so lange gekommen sind, bis durch das Abwetzen der Schnäbel nicht nur ein Millimeter, sondern der ganze Felsen verschwunden ist, wenn sie sogar so lange geblieben sind, bis durch das Abwetzen der Schnäbel nicht nur dieser Felsen, sondern das ganze große Gebirge verschwunden ist, dann ist gerade mal eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Das ungefähr ist Ewigkeit, nur dass sie noch länger ist. Das ist für uns schwer vorstellbar, diese Unendlichkeit. Und gerade ungläubige Menschen sind sehr geneigt, das in Frage zu stellen, weil es eigentlich nichts gibt, was wir an Ähnlichem kennen. Obwohl genau das nicht stimmt. Es gibt etwas Ähnliches, was wir kennen. Es gibt ein Ausmaß von Unendlichkeit, das wir auch einigermaßen nachweisen können und das uns bekannt ist, nämlich das Universum. Und die Größe des unbekannten Teils des Universums ist so unvorstellbar riesig, dass man eigentlich eine neue Zeiteinheit oder ein neues Maß einführen musste, um überhaupt mit den Entfernungen einigermaßen klarzukommen. Man hat das Maß Lichtjahr eingeführt. Das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Das bedeutet, in einem Jahr hat das Licht eine Strecke von 9,5 Billionen Kilometer zurückgelegt. Die Sonne ist ungefähr 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Umgerechnet sind das 8 Minuten eines Lichtjahres. Die Galaxis, in der wir uns befinden, das ist die Milchstraße. Man kann das mit Teleskopen einigermaßen messen. Diese Milchstraße hat eine maximale Ausdehnung nicht von 8 Minuten eines Lichtjahres, auch nicht von einer Stunde, auch nicht von einem Tag oder einem Monat eines Lichtjahres, auch nicht von einem ganzen Lichtjahr, sondern von 100.000 Lichtjahren. Aber das ist nur unsere Galaxie, die kleine Milchstraße. Das Universum ist so unvorstellbar groß, dass man seine Größe auf 100 Milliarden Galaxien schätzt, wobei so eine Galaxie eben locker 100.000 Lichtjahre Ausdehnung haben kann. Aber man weiß nicht genau, wo das Ende ist. Im Grunde ist es auch fast egal, weil unser Verstand schon längst aufgegeben hat bei diesen Entfernungen. Vermutlich hat das Universum irgendwo ein Ende, aber es gibt uns eine Ahnung von Unendlichkeit. Diese Unendlichkeit bezieht sich auf die Dimension Raum. Ewigkeit ist Unendlichkeit in der Dimension Zeit. Und darüber reden wir. Es ist ein tragisches Phänomen, dass diese unendliche Bedeutung der Ewigkeit in dem Leben, in dem Denken der Menschen kaum Spuren hinterlässt. Man tut so, als gäbe es die Ewigkeit gar nicht oder als wäre sie eine wolkige Frage, die man eben auf sich zukommen lässt. Man beschäftigt sich eben mit der Realität und alles andere wird sich zeigen oder auch nicht. Jesus hat in Lukas 12, im Vers 20, uns diesen reichen Kornbauer vorgestellt, der ohnehin schon sehr reich gewesen ist und jetzt hatte sein Feld auch noch sehr gut getragen. Das brachte ihn in sehr große Probleme. Er hat krampfhaft hin und her überlegt, was mache ich jetzt mit dieser großen Ernte? Überlegt hin und her und kommt zum Ergebnis, naja, das Einzige, was ich machen kann, oder das Vernünftigste, ich reiße meine Scheunen ab, die ich habe, baue neue und dann fülle ich meine ganze Ernte in diese Scheune und sage zu meiner Seele, nun, liebe Seele, iss und trink und habe Ruhe, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. So die Menschen aus der Umgebung dieses reichen Kornbauers, denke ich, hätten diesen Mann sehr gelobt für seinen Realitätssinn, für die nüchterne, für die praktische Art, mit der er auch sein Leben anpackt. Aber Jesus schildert uns diesen Mann aus dem Blickwinkel der Ewigkeit und sieht ihn als einen Mann, der unter vollständigem Realitätsverlust leidet. Seine Unfähigkeit, die Realität zu erfassen, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden, war so groß, dass Gott zu ihm sagte, du Narr. Die Realität sah so aus, dass es eigentlich gar nicht wichtig war, wie groß seine Ernte gewesen sein mochte, aber dass er nur noch ein sehr kurzes Leben hatte und in diesem kurzen Leben hatte er sich nicht auf die Ewigkeit vorbereitet. Diese Geschichte ist schon ziemlich alt, aber diese krasse Fehleinschätzung der Ewigkeit, die gibt es heute noch genauso. Kürzlich lese ich die Zeitung und stoße auf eine Vielzahl von Berichten, sogar aus der ausländischen Presse. Deutschland hat einen Sieg aus der Hand gegeben. 4:0 gegen Schweden geführt und dann in den letzten 30 Minuten noch 4 Tore kassiert. 4:4 Endstand, das hat es noch nie gegeben. So einen sicheren Vorsprung, das Ziel zum Greifen nahe und trotzdem nicht erreicht. Katastrophe, die Presse war voll davon. Aber niemand würde ein Wort darüber verlieren, wenn jemand das ewige Leben aus der Hand gibt, wenn jemand Christus gesucht und gefunden hat, wenn jemand Frieden mit Gott gefunden hat und das im Laufe der Zeit wieder verliert und so in die Ewigkeit geht. Oder niemand würde ein Wort darüber verlieren, wenn jemand die besten Möglichkeiten gehabt hätte, Christus zu suchen und zu finden, das Evangelium persönlich zu ergreifen und in Anspruch zu nehmen, es dann aber doch versäumt und so in die Ewigkeit geht. Das Ziel so nahe, das ewige Leben zum Greifen nahe und doch diese Möglichkeit, diesen möglichen Sieg aus der Hand gegeben. Keine Schlagzeile, kein Artikel, kein Kommentar, obwohl es um unendlich viel mehr geht. Und Gott sagt dazu, du törichter Mensch, wie konnten deine Maßstäbe für wichtig und unwichtig nur so katastrophal daneben liegen? Wie konntest du nur so hoffnungslos blind an der Realität vorbeigehen? Ganz anders sieht das Denken und Leben eines Menschen aus, der das Evangelium persönlich ergriffen hat, der im Licht der Ewigkeit lebt. Ich habe von Dietrich Bonhoeffer einmal gelesen, als er kurz vor seiner Hinrichtung stand und genau wusste, jetzt wird er hingerichtet, da sagte er zu einem seiner Mitgefangenen, er hat das realistisch eingeschätzt, das ist das Ende. Aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Dieses Leben im Licht der Ewigkeit, und das ist mir besonders wichtig geworden, dieses Leben im Licht der Ewigkeit ist ein besonders klares Merkmal der neutestamentlichen Gemeinde. Wir haben das gelesen auch in den beiden Schriftstücken, die wir gelesen haben, und das finden wir an vielen Stellen des Wortes Gottes ähnlich. Einmal Hebräer 13, wo der Hebräerbriefschreiber hier nochmal sagt im Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige, die zukünftige suchen wir. Oder wo er im Kapitel 10 darauf Bezug nimmt, wie die Gemeinde Verfolgung, Anfeindung, Kampf zu erdulden hatte, wie ihnen ihre Güter, ihr Hab und Gut um ihres Glaubens willen einfach weggenommen wurde. Geraubt, rechtlos standen sie da. Und es hätte sicherlich viele Möglichkeiten gegeben, darauf zu reagieren. Aber es heißt, dass sie das nicht nur mit Hängen und Würgen, so mit säuerlicher Miene erduldet haben, sondern mit Freuden erduldet, weil sie einfach wussten, dass sie etwas viel Besseres in dem Himmel hatten. Das ist ein besonderer Charakterzug der neutestamentlichen Gemeinde, der einfach auffällt. Diese Menschen hatten Jesus gesucht und gefunden. Und sie wollten nicht nur in dieser Zeit mit Christus leben, mit Christus verbunden sein, sondern sie wollten in der ganzen Ewigkeit mit Christus vereint sein. Es ging um eine Ewigkeit mit Christus. Das war das Ziel. Von diesem Zielpunkt aus dachten sie und lebten sie. Der reiche Kornbauer, der sich so über seine Ernte gefreut hat, der scheiterte daran, dass er ein falsches Ziel hatte. Nicht, dass es jetzt falsch gewesen wäre, sich über seine Ernte zu freuen, aber das war bei ihm alles. Weiter gingen seine Wünsche nicht. Er hatte kein klares Ziel in Bezug auf die Ewigkeit und darum war sein Leben auch so leer. Als er in die Ewigkeit ging, sah er, dass er eigentlich wertlosen Zielen nachgelaufen war und das eigentliche Leben nicht ergriffen hatte. Diese innere Ausrichtung auf die Ewigkeit brauchen auch wir. Wenn wir das von der neutestamentlichen Gemeinde lesen, dann ist uns klar, das steht da nicht nur so, sondern das müssen wir auch haben. Und ich möchte nicht einfach nur uns sagen, dass wir das brauchen, sondern ich möchte uns deutlich machen, warum wir das brauchen. Warum hat diese innere Ausrichtung für uns einen so hohen praktischen Wert? Warum hat das für uns so entscheidende, so große Vorteile? Und ich möchte uns dafür vier Gründe geben, warum wir diese Ausrichtung brauchen, warum das für uns so entscheidend ist und warum das für uns einen so hohen Wert hat. Ich komme noch einmal auf dieses Zitat zurück. Unser Leben hat Ewigkeitsdimension und wird vom Ziel her bestimmt. Denn wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Wer die Herrlichkeit Gottes vor Augen hat, sieht alle Dinge mit anderen Augen. Unser Leben hat Ewigkeitsdimension und wird vom Ziel her bestimmt. Wir brauchen diese innere Ausrichtung, weil wir sonst falschen Zielen nachlaufen, weil diese Ausrichtung uns bewahrt vor falschen Zielen. Wir haben das an dem reichen Kornbauer gesehen und wir haben gesehen, welches Ziel die neutestamentliche Gemeinde hatte. Diese innere Ausrichtung auf die Ewigkeit bewahrt uns vor falschen Zielen. Und ohne dass wir es merken, können auch wir falschen Zielen nachlaufen und dabei auch an dem Leben selbst vorbeirennen. Jesus sagt dieses bekannte Wort in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Darauf kommt es an. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem kleinen Jungen. Es war eigentlich sehr interessant. Dieser kleine Junge hatte einen schweren Unfall und schwebte so eine Zeit zwischen Tod und Leben. Aber in dieser Zeit, wo er zwischen Tod und Leben schwebte, war er entrückt in die Herrlichkeit. Das war einfach bemerkenswert, das zu lesen, was er nachher so berichtete, was er alles gesehen hatte, Dinge, wo er den Himmel schilderte in einer Art und Weise, wie es absolut biblisch war, aber das konnte er nicht gewusst haben. Niemand hatte ihm das erzählt. Er schildert Züge aus Daniel, Bilder aus der Offenbarung, alles Dinge, die ihm unmöglich jemand vorher gesagt haben konnte. Wohl sein Vater Prediger war, aber das war viel zu klein, er hätte sowas nie verstanden. Unter anderem erzählte er auch, so im Laufe der Zeit kam eins nach dem anderen heraus, dass er seinen Großvater dort gesehen hatte, den er vorher nie kennengelernt hatte. Er hatte nicht mal ein Foto von ihm gesehen. Dann hat man ihm ein Foto vorgelegt. Dann hast du ihn gesehen. Nein, sagte er, das ist nicht Großvater, das ist ein Bild von einem alten Mann. Im Himmel ist niemand alt. Dann haben sie weiter überlegt, vielleicht, wenn wir Oma fragen, die hat noch ein Bild, wo Opa jünger gewesen ist. Das haben sie zugeschickt. Da hat er gesagt, ja, das ist Opa, den habe ich gesehen. Also wirklich interessant. Aber was noch viel wichtiger ist, eines Tages musste sein Vater eine Beerdigung durchführen. Und dann sagte dieser kleine Junge, Papa, dieser Mann da, den du beerdigst, hat der Jesus im Herzen gehabt? Ja, mein Vater konnte das nicht so richtig eindeutig beantworten. Und der Kleine wurde richtig erregt und sagt, Papa, hat der Mann Jesus im Herzen gehabt? Das ist unheimlich wichtig. Ich habe da oben gesehen, dass man in den Himmel nur kommen kann, wenn man Jesus im Herzen gehabt hat. Darum, Papa, sag mir, hat dieser Mann Jesus im Herzen gehabt? Das ist das Ziel, um das es geht. Gehe nicht durchs Leben, ohne Jesus Christus zu suchen und zu finden. Schiebe das nicht auf die lange Bank. Und wenn du ihn gefunden hast, dann achte darauf, dass du ihn im Herzen behältst, dass du wirklich Leben aus Gott hast, dass du wirklich für Christus brennst. Und lass dir dieses Ziel durch nichts und niemand nehmen. Darum brauchen wir die Ausrichtung auf die Ewigkeit, weil sie uns vor falschen Zielen bewahrt, weil wir sonst falschen Zielen nachlaufen und weil wir sonst auf die denkbar größte Katastrophe zusteuern, nämlich auf eine Ewigkeit ohne Jesus. Wir brauchen diese innere Ausrichtung auf die Ewigkeit, weil sie uns hilft in der persönlichen Heiligung, in der Reinigung unseres Lebens. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, das lesen wir uns einmal. Ich lese mal ab dem Vers 1. Seht, welche Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt passt auf, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Johannes macht uns hier sehr deutlich, dass es gerade die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf eine Ewigkeit mit Christus ist, die uns Anlass gibt, unser Leben zu reinigen. Wir haben die biblische Hoffnung nach einer Gemeinschaft mit Gott, nach einem Frieden mit Gott, nach einer Freude in Gott, die noch viel größer und tiefer ist als alles, was wir hier kennengelernt haben. Und das in alle Ewigkeit. Aber diese Hoffnung führt uns zu einer gesunden Selbstkritik, weil wir uns zwangsläufig die Frage stellen, passe ich in den Himmel hinein? Passt mein Leben in den Himmel hinein? Was sagt Gott zu meiner Denkweise, zu meinem Charakter, zu meinen Taten und Worten? Gibt es Dinge in meinem Leben, die Gott nicht gefallen könnten? Dinge in meinem Leben, die eine Ewigkeit mit Christus in Frage stellen könnten? Und auch dann, wenn ich aufrichtig Gott diene, wird Gott mich nach und nach auf solche Dinge aufmerksam machen. Und wenn Gott das tut, dann ist es wichtig, dass wir innehalten, ihn um Vergebung bitten und uns von diesen Dingen reinigen. Ich habe von Hudson Taylor einmal gelesen, es war sehr beeindruckend auch für mich, dass er von Zeit zu Zeit sein Haus durchsucht hat, nach Büchern hauptsächlich, wo er sich die Frage gestellt hat, wenn Jesus kommt, werden ihm diese Dinge gefallen? Wenn ich vor der Ewigkeit stehe, und mit Jesus über alles spreche, auch über die Dinge in meinem Haus, wird Jesus das gefallen? Ich glaube, dass wir uns diese Frage heute noch viel, viel stärker, viel intensiver stellen müssen, was unsere Bücher anbetrifft, was vielleicht sogar Filme anbetrifft, Computerspiele. Wie weit verbreitet sind Computerspiele, wo Menschen einfach abgeknallt werden? Und Jesus, was sagt Jesus dazu? Wir haben bei uns einen Bruder, der einmal ein Zeugnis gesagt hat, jüngerer Bruder, der darüber einmal berichtet hat, wie er gerade durch dieses Computerspiel innerlich so belastet worden ist, wie er gemerkt hat, dass da Dinge drin sind, die seine Seele einfach verwundet hat und wo er sich wirklich durchbeten musste, um wieder Frieden in seiner Seele zu bekommen, Vergebung zu bitten, um sich zu reinigen von diesen Dingen. Ach, wir lesen von Jakob, der Gott begegnen wollte an einem bestimmten Punkt mit seiner Familie und doch merkte, ich kann so eigentlich gar nicht Gott begegnen. Wo Jakob merkte, ich muss, wenn ich Gott begegne, eigentlich eine Familienreform durchführen. Und er sagte zu seiner Familie, zu seinen Frauen, tut eure Götter hinweg. Er sagte auch, wir wollen jetzt Gott begegnen. Ändert eure Kleidung. Das geht gar nicht, wie ihr jetzt seid. Wir wollen Gott begegnen. Wir müssen unser ganzes Familienleben reinigen und reformieren. Es ist wichtig, dass unsere Reinigung nicht einseitig ist. Und das kann sehr leicht geschehen. Ich kenne Menschen, die schon Wert legen auf diese Reinigung, aber die machen das sehr einseitig. Da ist zum Beispiel der eine, der sagt, naja, mir ist klar aus der Schrift, dass es sehr wichtig ist, dass mein Verhältnis zu meinem Nächsten in Ordnung ist. Ich darf kein belastetes Verhältnis zu meinem Nächsten haben. Ich möchte mich aufopfern für meinen Nächsten und ihm helfen und vieles andere in diese Richtung. Und das ist wichtig und ich möchte mich reinigen von allem, was dem im Wege steht. Aber gut, so was so mein Verhältnis zur Welt anbetrifft und Dinge, die da so in der Welt sind und wie ich damit umgehe, das ist mir jetzt nicht so wichtig, da lege ich nicht den Schwerpunkt drauf. Andere wiederum sagen, es ist mir sehr wichtig, dass ich rein bin von jeglichem Einfluss von der Welt und dass da wirklich alles in Ordnung ist. Aber naja, wie ich so mit Menschen umgehe und manches in diese Richtung und mich aufopfere für anderen, das ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt. Und mir ist sehr aufgefallen, dass die Schrift keine dieser Einseitigkeiten kennt. Jakobus schreibt das, bringt das eigentlich sehr deutlich auf den Punkt in Jakobus 1, Vers 27. Und da sagt Jakobus, nach Luther heißt es, ich lese es mal nach der Schlachterübersetzung, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Seht ihr, das ist nicht die eine Seite und allein und nicht die andere Seite allein, sondern die Schrift kennt hier kein Entweder-Oder, sondern ein klares sowohl als auch. Du musst das eine haben und du brauchst genauso das andere. Und darum ist es wichtig, dass unsere Reinigung nicht einseitig ist. Und mir ist aufgefallen, dass es für uns einen höchst praktischen Grund gibt, jetzt von der Ewigkeit mal abgesehen, warum wir diese Reinigung in unserem Leben haben, warum wir unser Leben reinigen müssen von allen Dingen, die Gott nicht gefallen. Johannes schreibt das im ersten Buch im dritten Kapitel und zwar hier im 21. Vers. Da heißt es, oder nehmen wir den, naja, ich lese den 21. schon. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Mit anderen Worten, Johannes sagt, wenn wir in dem Willen Gottes ganz aufgehen, wenn wir unser Leben reinigen von allen Dingen, die Gott nicht gefallen, dann werden wir Vollmacht im Gebet haben. Wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist, dann empfangen wir von ihm, was wir bitten, nach dem Willen Gottes. Wir haben Vollmacht im Gebet. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir das nicht so genau nehmen und das nicht so ganz stimmt, verlieren wir Vollmacht im Gebet. Und das ist tödlich für unser Gottdienen, weil uns dann das Leben aus Gott verloren geht, weil wir dann die Freude in Gott verlieren, den Frieden mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Vollmacht im Gebet, dieser Geist Gottes, der uns ins Gebet hineinzieht, all das wird abgeschwächt und geht uns verloren. Wir müssen uns reinigen von Dingen, die mit der Gesinnung Christi nicht übereinstimmen, von Gewohnheiten, von Denkmustern, die wir ablegen müssen, wenn wir in den Fußspuren Jesu gehen wollen. Und jeglicher, der solche Hoffnung hat, reinigt sich gleich wie er rein ist. Oder wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Ich brauche die Ausrichtung auf die Ewigkeit, weil sie entscheidend ist für die Reinigung meines Lebens. Wir brauchen diese Ausrichtung auch, weil sie uns hilft, unsere Tage richtig zu zählen. Im Psalm 90, Vers 12, heißt es, ich lese das mal, wir kennen das sehr gut aus der Luther-Übersetzung, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Nach der Schlachter-Übersetzung heißt es, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wir brauchen diese innere Ausrichtung auf die Ewigkeit, damit wir unsere Tage richtig zählen. Unser Leben, das wir haben, ist eigentlich egal, ob wir 30 oder 90 Jahre alt werden, dieses Leben ist vom Zeitraum her so gut wie nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Nicht mal ein Staubkorn an einem Sandstrand. Und doch ist dieses kurze Leben entscheidend dafür, wie diese Ewigkeit für uns sein wird. Darum müssen wir es lernen, den einzelnen Tag unseres Lebens richtig zu zählen. Das geht nur, wenn wir ihn im Licht der Ewigkeit sehen. Und darum müssen wir uns selbst dazu erziehen, das heute, das Gott uns gibt, als etwas besonders Wertvolles zu sehen, so wie es ist, einzigartig, mit einzigartigen Möglichkeiten. Es ist etwas höchst Wertvolles, aus dem wir versuchen müssen, das Beste zu machen. Ich esse morgens eigentlich so öfter ganz gerne Cornflakes und einmal hatten die auf dieser Schachtel so einen Spruch drauf in Französisch. Da hieß es, rien que le meilleur depuis toujours. Das ist Französisch, das heißt so viel, nichts als das Beste für heute. Also das war natürlich bezogen auf das Produkt und so, aber ich dachte mir, das ist eigentlich ein guter Gedanke für alle Nachfolger Jesu. Nichts als das Beste für heute. Und darum werde ich heute nicht einfach so in diesen Tag hineinstolpern, sondern ich stehe früh auf, um genug Zeit zu haben für eine kraftvolle Andacht, in der ich Gott begegnen kann. Und ich werde mir heute auch klar machen, dass mein Tag zum größten Teil aus lauter Kleinigkeiten besteht. Wenn ich heute Gott dienen will, dann muss ich das in diesen Kleinigkeiten tun. Ich muss in diesen Kleinigkeiten darauf achten, nahe bei Jesus zu bleiben und gerade in den Kleinigkeiten des Lebens in den Fußspuren Jesu gehen. Und ich möchte heute auch meine Hauptaufgabe darin sehen, einen Charakter zu bilden, durch den der Name Gottes geehrt wird. Darum möchte ich versuchen, freundlich zu sein, geduldig, glaubensvoll, auch wenn mir nicht danach ist. Aber ich möchte versuchen, nichts als das Beste für heute in meinen Tag hineinlegen. Wenn ich ihn im Licht der Ewigkeit sehe, komme ich zu diesem Schluss. Bei alledem werde ich aber auch feststellen, dass ich diese hohen Ziele eigentlich kaum erreichen kann. In mir selbst persönlich ist so wenig Ermutigendes. Und gerade dieser Gedanke an die Ewigkeit führt mich dann auf geradem Weg zu dem Geheimnis vom Weinstock und der Rebe. Johannes 15, ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Dieses große Geheimnis, dieses Gleichnis, indem Jesus uns klar macht, dass wir nur dann in den Fußspuren Jesu gehen können, wenn wir nahe bei Jesus bleiben. Wo Jesus uns lehrt, dass wir nichts in uns suchen sollen und auch nichts in uns suchen müssen, sondern alles in ihm suchen und finden dürfen, wo er uns zeigt, dass wir ein überaus gesegnetes Leben führen können, wenn wir es lernen, aufzusehen auf Jesus, wenn wir es lernen, ihm völlig zu vertrauen. Dieses Geheimnis vom Weinstock und der Rebe. Ich muss sagen, dass ich selber immer wieder so mit innerer Anbetung vor dieser göttlichen Wahrheit stehe. Alle Wege der Schrift, alle Wege, die Gott uns führt, zeigen auf dieses Geheimnis vom Weinstock und der Rebe. Nichts in uns, alles in Christus. Die Rebe wächst nicht dadurch, dass sie sich anstrengt und abmüht. Die Rebe gedeiht dadurch, bringt köstliche Frucht dadurch, dass sie tief verbunden ist mit dem Weinstock. Und an so vielen Stellen des Wortes Gottes zielt die Schrift genau auf dieses Geheimnis. Darum sagt Paulus, betet ohne Unterlass. Darum sagt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns wegsehen von allem anderen und aufsehen auf Jesus. Und darum müssen wir es lernen. Darum sagt Petrus, lasst uns unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Und darum erzieht uns Gott dazu, dass wir es lernen, unsere Hoffnung auf das zu setzen, was Jesus für uns tun will und Jesus für uns tun kann. Alle Wege der Schrift führen auf dieses Geheimnis. Und darum bete ich darum, dieses Geheimnis tiefer zu erfassen. So wird es mir gelingen, meine Tage richtig zu zählen. Und so kann ich auch jeden Tag beginnen mit dem Gedanken, nichts als das Beste für heute. Wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Er lebt auch vor allem viel bewusster. Und er ist in der Lage, seine Tage richtig zu zählen. Und deswegen hat diese Ausrichtung auf die Ewigkeit für uns auch einen so hohen praktischen Wert. Ich komme noch zum letzten Punkt, an der das eigentlich nochmal unterstreicht. Wir brauchen die innere Ausrichtung auf die Ewigkeit, weil sie uns hilft, mit Menschen richtig umzugehen. Wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Er lebt auch deswegen anders, weil er Menschen im Licht der Ewigkeit sieht. Und das gibt uns ein großes Stück Christusähnlichkeit, denn auch Jesus sieht Menschen im Licht der Ewigkeit. Das versetzt uns zum Beispiel auch in die Lage, die Bergpredigt auszuleben, geduldig zu sein, auch mit schwierigen Menschen. Wenn Jesus sagt, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen, dann ist das vielleicht nicht etwas, was uns so unbedingt in den Schoß fällt. Aber ich kann für jemanden, der mich beleidigt, herzlich bitten. Ich kann ihn wirklich lieben, wenn ich seine Seele im Licht der Ewigkeit sehe. Statt zu explodieren über sein unmögliches Benehmen, erfüllt mich göttliche Liebe. Und uns wird unsere Verantwortung Menschen gegenüber klar. Der Mensch, mit dem ich jetzt gerade zu tun habe, ob es mein Kind ist, mein Ehepartner, mein Nachbar, mein Arbeitskollege, dieser Mensch kann eine Ewigkeit mit oder ohne Christus vor sich haben. Und es kann sehr entscheidend sein, ob ich ihm ein ganzes Evangelium vorgelebt habe oder nicht. Wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Und das bezieht sich auch auf eine Menschengruppe, die wir häufig nicht genug beachten, die wir oft erst viel zu spät im Licht der Ewigkeit sehen. Jesus hat diese Menschengruppe besonders geliebt. Er hat Feuer und Schwefel verheißen für jeden, der ihnen Schaden zufügt, und Segen und Glück über jeden, der ihnen ein Segen wird. Kinder. Der Evangelist Moody kam einmal von einer Versammlung zurück und seine Frau fragte ihn nun, wie war es heute? Er sagte, gut, es haben sich 2,5 Menschen bekehrt. Seine Frau stutzte erst und sagte, süß, wie alt war das Kind denn? Nein, nein, meinte Moody, so meine ich das nicht. 2,5 heißt nicht 2 Erwachsene und ein Kind, sondern 2 Kinder und ein Erwachsener. Der Erwachsene zählt nur halb. Der hat nur noch das halbe Leben vor sich. Aber die Kinder zählen ganz, weil die haben das ganze Leben noch vor sich. Und ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, so sah auch Moodys Arbeit aus, besonders seine Sonntagsschularbeit in den Slums von Chicago, wo er nachmittags am Sonntag diese Sonntagsschule hatte und vormittags ist er durch die Slums durchgelaufen und hat Kinder aufgelesen. Einige musste er erst überhaupt waschen und fertig machen, aber er hat seine ganze Seele darin hineingelegt, diese Kinder zu suchen und zu finden. Einmal wurde ein Junge gefragt, der auch zu seiner Sonntagsschule kam: Hör mal, du hast doch hier in der Nähe eine Sonntagsschule. Warum läufst du da quer durch Chicago, um zur Moody's Sonntagsschule zu gehen? Und der Junge antwortete ganz einfach: Die Leute da haben uns lieb. Man hat das mal versucht, ein bisschen herauszufinden, und ich fand das sehr interessant. Man hat viele gläubige Menschen so mal befragt, wann sie sich bekehrt haben. Man hat herausgefunden, dass ungefähr 75 von 100 haben sich bekehrt während ihrer Kindheit, während ihrer Jugend. Und die anderen dann erst später. Was bedeutet, dass es sehr, sehr viel schwieriger ist, sich später zu bekehren, und dass die Kindheit und Jugend unserer Kinder die Zeit ist, wo wir eigentlich unser Bestes geben müssen. Die Zeit, wo sie am ehesten empfänglich sind, die Zeit, wo im Grunde genommen alles drauf ankommt. Was uns hier missrät, das können wir später nur schwer wieder gut machen. Und wir können leicht dahin kommen, dass uns die Dimension der Ewigkeit ihr gar nicht klar ist, dass wir falsche Schwerpunkte setzen. Ich habe mal einen Bruder gesprochen, der mir genau dieses Problem schilderte, und der sagte: ich habe das einfach falsch gemacht. Ich habe so viel an meinem Haus gearbeitet, und sicher, manches war nötig, aber manches war eben auch nicht nötig. Ich habe mich auch viel selbst verwirklicht und in dieser Zeit mir viel zu wenig Zeit genommen für meine Kinder. Viel zu wenig Zeit, um für sie da zu sein, viel zu wenig Zeit, mit ihnen zu spielen, viel zu wenig Zeit, auf sie einzugehen, viel zu wenig Zeit, ihnen so viel wie möglich zu geben. Und das ist fatal, denn wenn unsere Kinder später in ein Alter kommen, wo es schwierig wird, dann ist es entscheidend, ob wir Einfluss haben oder nicht. Und wir werden keinen Einfluss haben, wenn wir nicht viel Zeit mit ihnen zugebracht haben, solange sie jung waren. Jemand sagte einmal: Jeder Termin mit einem Kind ist ein göttlicher Termin. Ich dachte mir, boah, ist das nicht vielleicht etwas zu weit? Aber andererseits muss ich sagen, wenn man ein Kind im Licht der Ewigkeit sieht, dann stimmt das, dann ist das so. Jeder Termin mit einem Kind ist ein göttlicher Termin. Ich hörte mal von einem Prediger, den ich etwas kenne, dass er in einem Flugzeug war, und im Flugzeug saß er neben einem Mann, der betete. Und das war ihm sehr interessant. Er dachte: Ach, schön, wir haben einen schönen Nachbarn, mit dem ich vielleicht noch so ins Gespräch kommen kann. Aber irgendwie merkte er, der betet zwar, aber so der ganze Gesichtsausdruck, und ich weiß nicht so richtig, das passt irgendwie nicht zusammen. Er hatte so ein seltsames Gefühl. Und naja, irgendwann war dieser Mann fertig mit Beten, und dann versuchte er so mit ihm ins Gespräch zu kommen, so sich bekannt zu machen, hat ihn auch angesprochen auf sein Gebet. Ja, sagt er, ich habe gebetet, aber ich bin Satanist. Ich habe dafür gebetet, dass die Kinder der Gläubigen verloren gehen und dass sie nicht zum Glauben kommen. Der Teufel sieht unsere Kinder im Licht der Ewigkeit. Seine Diener tun es offensichtlich auch. Wie viel mehr sollten wir das tun? Ich habe hin und wieder auch bei uns am Ort den Geschwistern gesagt: Geschwister, baut einfachere Häuser, kauft ältere Autos, aber seht zu, dass ihr Zeit für eure Kinder habt, und lasst uns ihnen ein ganzes Evangelium vorleben. Wir brauchen die innere Ausrichtung auf die Ewigkeit, weil sie uns fähig macht, mit Menschen richtig umzugehen. Wir brauchen sie, weil wir sonst falschen Zielen nachlaufen. Wir brauchen sie, weil sie uns anleitet, unser Leben zu reinigen. Wir brauchen sie, weil sie uns hilft, unsere Tage richtig zu zählen. Und wir brauchen sie, weil sie uns hilft, mit Menschen richtig umzugehen. Wer die Ewigkeit vor Augen hat, lebt anders. Gott segne uns, dass unser Leben, unser persönliches Leben, unser Leben mit Gott, unser Gemeindeleben, dass unser Leben Ewigkeitscharakter hat.
Amen.